Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd.
Horrido und herzlich willkommen zu einer neuen Live-Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo auch von mir.
Wir sind heute übrigens im Schießkino in Wachtberg, also bitte nicht wundern wegen der Geräuschkulisse, denn wir sind auf einem Keiler-Nadel-Schieß-Event der Zeitschrift Wild und Hund mit Fortbildungskurs zum Thema Der bewegte Schuss. Und natürlich möchten wir in dieser Live-Folge das Thema jagdliche Fortbildung besprechen. Dafür haben wir uns wieder zwei tolle Gäste eingeladen. Unser erster Gast ist nämlich Florian Konzen. Er ist Koch und geschäftsführender Gesellschafter des Traditionsrestaurants Fischhaus im Herzen der Düsseldorfer Altstadt. Als Jäger beschäftigt er sich natürlich auch mit der Verarbeitung des Produktes Wild und bringt seine Leidenschaft beim Kochen auf Events oder auch mal im Fernsehen seinen Gästen näher. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
Unser zweiter Gast heute ist Bernd Hellbach. Er ist gebürtiger Rheinländer, besitzt seit 23 Jahren den Jagdschein, ist passionierter Schwarzwildjäger und seit 11 Jahren Redakteur der Wild und Hund. Hallo Bernd, schön, dass du da bist.
Servus, vielen Dank für die Einladung.
Ja. Ja, sehr gerne. Und wir starten mit unserer berühmten Fragerunde. Und unsere allererste Frage ist nämlich immer, Florian, wie bist du eigentlich zur Jagd gekommen?
Relativ früh. Ich bin, glaube ich, als Vierjähriger das erste Mal mitgegangen mit einem besten Freund meines Vaters und der hat mich quasi mit auf den Hochsitz geschleppt und seitdem hat es mich gepackt und ja, bei uns eigentlich die ganze Familie am Jagen, also mein Bruder, ich, meine Frau, mein Schwiegervater, mein Schwager, also wirklich allesamt und das Schöne ist, ich kann quasi mein Hobby gleichzeitig mit zu meinem Beruf machen, weil ich das ganze Wild bei mir verarbeite und verkaufe und dementsprechend macht das natürlich doppelt so viel Sinn, dass ich auf die Jagd gehe und gleichzeitig das gute Wildbrett verarbeite.
Das klingt hervorragend. Bernd, wie sieht's bei dir aus? Wie bist du zur Jagd gekommen?
Lange Familientradition. Also mein Urgroßvater schon Jäger gewesen, mein Großvater, mein Vater, mein Onkel, Patenonkel. Also von daher in der Familie mit groß geworden, mit Jägern. Mein Opa mütterlicherseits auch Jäger. Also von daher, da gab es gar keine Option, irgendwas anderes zu werden als Jäger, ja.
Alle hier wieder mit der Muttermilch aufgesogen, wie man so schön sagt.
Gehen wir doch mal weiter. Was begeistert euch denn so an der Jagd, Bernd?
Das ist immer so eine schwierige Frage. Allein dieses Draußensein, dieses Erfassen der Natur, dieses Wahrnehmen der Natur, allein schon das ist ein schönes Thema. Und natürlich auch das, da gebe ich dann wahrscheinlich gleich an den Florian weiter, das Erbeuten von Wildbret. Ein absolut geiles Produkt und du kannst da unheimlich viel draus machen. Und ja, wie gesagt, so den Anfang der Kette zu sehen, der Nahrungsmittelkette zu sehen und dann halt nachher auch ein richtig schönes Endprodukt zu bekommen. Also von daher, das ist, denke ich mal, eine richtig schöne Begeisterung für die Jagd, ja.
Florian, was begeistert dich?
Ja gut, ich kann mich grundsätzlich schon mal anschließen. Für mich ist tatsächlich das Schönste ist einfach, wie man sieht, wie der Wald erwacht und wie der Wald tatsächlich schlafen geht, so kann man es ja sagen, obwohl natürlich auch nachts im Dunkeln das Wild besonders aktiv ist, aber ich sag mal so das Ganze drumherum. Und es ist tatsächlich für mich auch das krasse Gegenteil zu meinem täglichen Beruf. Also wir machen teilweise zwischen 400 und 1400 Essen am Tag. Das ist ein relativ großer Betrieb, den ich habe.
Da brauchst du viele.
Und mache dann gleichzeitig, ja, aber das heißt ja Fischhaus, weil ich basierend bin auf Fisch, aber ich mache zusätzlich noch eine Kochschule und habe zunächst noch ein neues Projekt, wo ich dann auch viel Wild mehr verarbeiten werde. Okay. Belief aber auch den einen oder anderen Edeka mit Eigenprodukten bei uns in der Region. Ja, da ist tatsächlich, wie gesagt, das Schöne, das Wild von Kopf bis Fuß zu verarbeiten und einfach den Leuten zu zeigen, was das für ein geiles Produkt ist und was man alles machen kann und wie gesund das auch noch ist, ne? Und einfach das Bewusstsein schaffen wirklich für den Endverbraucher. Wir müssen gar nicht weit oder fern weg einkaufen, sondern wir haben es direkt vor der Haustür und das, was wir haben, das reicht eigentlich.
Wahnsinn, du bist so beschäftigt. Kannst du denn uns eine besonders denkwürdige Erfahrung aus deinem Berufsalltag in Bezug auf deine Jagdleidenschaft teilen?
Es gibt so viele. Also ich sag mal, grundsätzlich ist es bei mir immer gesetzt, jeden Mittwoch freue ich mich schon auf Mitte der Woche, weil jeden Mittwochabend gehe ich pirschen eigentlich auf Zaun.
Okay. Sehr gut.
Und dann versuche ich natürlich am Wochenende nochmal rauszugehen. Ja, das kann ich jetzt gar nicht so verallgemeinern, aber das ist immer so mein Zeitpunkt, wo ich wirklich abschalte, wo ich ein bisschen runterkomme, wo ich jetzt schon weiß oder wo ich mich jetzt schon drauf freue, so ungefähr. Da geht's wieder los und mich fragt keiner was. Die Hektik, die ist auf einmal weg, die sonst natürlich auch meinen Job ausmacht, was wirklich auch schön ist irgendwo, wenn man den Stress gerne mag. Ja, dann am Wochenende am liebsten noch, glücklicherweise meine Frau auch Jägerin, die Kinder einfach mitnehmen und auch schon wirklich damit ranbringen und zeigen, wie geil die Jagd ist.
Okay.
Und Bernd, eine besonders denkwürdige Erfahrungen, die du so in deinem Berufsalltag erlebt hast in Bezug auf die Jagd?
Ja, ich meine, allein das Hobby zum Beruf zu machen, also sprich als Jäger dann die Möglichkeit zu haben, auch darüber zu schreiben, den ganzen Tag sich damit zu beschäftigen als Redakteur bei der Wilden Hund, ist natürlich schon eine geile Geschichte, weil wie viele Leute haben das, außer Musiker oder Köche?
Das stimmt.
Es ist wirklich schwierig zu finden, gerade dann auch bei der Jagd. Ich meine, klar, Berufsjäger, logisch. Und dann natürlich auch, ich betreue die Ressorts Ausrüstung und Auslandsjagd, dann halt auch mal in die Welt rauszukommen, mal andere Jagdmethoden kennenzulernen. Ich war in Südafrika gewesen und habe da mit den Komanisern jagen dürfen. Das ist mitten in der Kalahari. Das war so eine tolle Veranstaltung, einfach die Jungs da unten mal kennenzulernen, zu sehen, wie die jagen, wie die gejagt haben. Und ja, gut, am Feuer mit denen abends mal ordentlich einzutrinken, das war schon...
nach der Jagd natürlich.
Natürlich nach der Jagd, das war der letzte Abend.
Falls ihr da nochmal einen Koch braucht, ich bin...
da waren wir super versorgt. Wir hatten eine Komani-San, die hat uns abends da wirklich richtig geil bekocht, so ein schönes südafrikanisches Brei und Geschichten vom Häuptling am Lagerfeuer und unter der Milchstraße. Also das sind so Sachen, das brennt sich einfach ins Hirn ein. Das wirst du nicht mehr los, dein Leben ist wirklich toll. Dann
ihr braucht sowas, da nicht nur einen Koch, ihr braucht auch eine Podcast-Begleitung.
Ja, fürs nächste Mal übrigens.
Ich will ja auch noch lernen. Also man lernt nie aus.
Ja. Gut, steigen wir mal ins Thema ein, ins Eigentliche. Sind wir auf diesem Event heute hier. Keilernadel, was ist denn das, Bernd?
Ja, das ist aus einer Idee rausgeboren. Und zwar, wenn du in ein Schießkino gehst, hast du ja meistens Jungs da stehen, die das Schießkino, den Computer da bewachen und dann rufst du dir da irgendwelche Szenen ab, dann findest du die nicht so schön, sagst dem, komm, mach mir mal was anderes. Und wir haben uns halt überlegt, wir gehen hin und machen eine Reihenfolge von leicht nach schwer, von verschiedenen Szenen, die suchen wir vorher aus, wo du nachher dann halt wirklich einen Trainingseffekt dann auch siehst, wenn du im Schießkino selbst jagst und dann kannst du halt in die Schießkino, in die Teilnehmenden, kannst du reingehen und kannst sagen, okay, ich mache die Keilernadel und wenn du es nachher bestanden hast, dann kannst du sagen, ich bin ein guter Drückjagdschütze. Und das war so unser Ansinn davon, weil ansonsten ist es halt, wie gesagt, ungelenkt. Ne? Ja. Wir waren eben kurz drin gewesen, da läuft dann so ein einsamer Keiler, der geht eigentlich eher über die Leinwand. Jetzt hast du den 20 Mal erlegt, ob das jetzt gut war oder nicht, sagt dir keiner, das sagst du halt für dich selber vielleicht. Ja. Aber so kriegst du halt mal einen Input von außen, merkst dann auch, ich muss noch weiter üben oder läuft schon, ne?
Auf alle Fälle.
Ihr seid ja jetzt auch beide häufiger auf verschiedenen Fortbildungen und Ausbildungen. Was macht denn überhaupt eine gute Ausbildung aus? Und gibt es da Unterschiede auch in den Fortbildungen, Florian?
Ich sag mal, grundsätzlich gibt es natürlich Unterschiede, aber ich sag mal, eine fundierte Ausbildung ist, wie bei allen Sachen, ist das Wichtigste eigentlich, was man haben kann. Also wir machen ja nicht irgendwas. Also erstens, wir sind meistens mit einer Waffe unterwegs, was natürlich schon mal was Besonderes ist. Zweitens haben wir ein Lebewesen vor uns stehen, was natürlich auch einen gewissen Respekt gezollt werden sollte. Und ein Bruchteil von Millisekunden, wissen wir auch, kann man ein Stück Wild erlegen oder auch leider nicht oder einen falschen oder schlechten Schuss anbringen. Und das ist natürlich auch dann nachher für das Endprodukt, also für unser Wildbrett, extrem schlecht. Also da gibt es wirklich ganz große Unterschiede, wo man auch sieht, wie einer geschossen hat oder nicht. Ich habe ganz oft die Leute, die sagen, oh, ich habe ein super Stück Wild geschossen, dann bringen die mir das. Und dann sage ich, gut, vielleicht in seinen Augen, in meinen Augen gar nicht. Und da sage ich auch, kannst du mir schenken, will ich nicht haben, kannst du wieder mitnehmen.
Okay.
Also da muss man wirklich, und ja, eine fundierte Ausbildung ist eigentlich wie bei allen Sachen auch im täglichen Leben das Wichtigste. Und darauf sollte man aufbauen und deswegen ist es auch gut, wenn man regelmäßig solche Sachen besucht, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall, Bernd. Wir haben ja jetzt hier heute auch jemanden gehabt, der das wirklich gut leitet, dieses Seminar. Ist das unter anderem auch ein Faktor für eine gute Ausbildung oder was macht für dich eine gute Ausbildung aus?
Ich brauche jemanden schon, der da vorne steht, der didaktisch irgendwo das entsprechend rüberbringen kann. Das ist ja auch etwas, was du bei vielen Jagdausbildungskursen nicht unbedingt immer hast. Und hier steht jetzt dann halt ein Anderl Bach vor uns. Der hat das ja noch mal kurz zusammengefasst. Mit 8 Jahren Ausbildung bei der Bundeswehr hat der schon eine Erfahrung. Der weiß, wie er die Leute anpacken muss. Mhm. Der weiß auch, wie er auf die Leute verschieden drauf zugehen muss, um die dann auch entsprechend weiterzubringen. Weil nicht jeder geht nach Plan A. Der braucht dann Plan B, C, E, D entsprechend. Mhm. Und da brauchst du halt gute, versierte Ausbilder, die halt sich auch auf das Publikum entsprechend einlassen können und nicht einfach Plan A durchziehen und nach dem Motto Vogel friss oder stirb.
Ja.
Das macht halt schon mal für mich eine fundierte, gute Ausbildung aus, dass derjenige dann halt auch, wie gesagt, reagiert auf das Publikum und auch die Fehler da erkennt und hilft, denen dann das abzustellen. Und ich meine, das Thema Jagd ist so ein extrem großer Blumenstrauß an Themen. Also ob wir jetzt Wildbiologie nehmen, Jagdpraxis, Revierpraxis, Ausrüstung. Es gibt so viele Themen, Brauchtum, das in einem 3-Wochen-Kurs ganz extrem gesprochen oder halt auch selbst, wenn ich einen Jahreskurs mache, da wird es dann halt schon schwierig, alles irgendwo zu erfassen. Und diese ganze Seminarschiene haben wir bei uns im Paul Parey Verlag ja auch, bedienen wir entsprechend, dass man sich da weiterbilden kann. Das geht in dieser kurzen Ausbildungszeit zum Jäger gar nicht. Und ich finde, da gehört es dann auch zum eigenen Anspruch als Jäger zu sagen, okay, ich meine, ich brauche jetzt kein Rotwild ansprechen lernen, wenn ich nicht in einem Rotwildgebiet bin. Ne? Aber wenn ich denn dann irgendwann mal dahin komme, woher soll ich es wissen? Also da habe ich dann die Möglichkeit, da einen Kurs zu belegen, mich dann da weiterzubilden, vorzubilden, dass ich halt auch weiß, wie du, Florian, schon sagst, dass ich weiß, was ich da totschieße. Ne? Und nicht einfach mal gucke, funktioniert's oder funktioniert's nicht. Ne?
Also. Ja, wir haben ja 16 Bundesländer, ne? Und wir sind ja alle als Jägerinnen und Jäger auch sehr häufig unterwegs. Das heißt, die Einladung in ein anderes Bundesland kann natürlich jederzeit sein. Und gerade wenn es darum geht, Wildarten zu bejagen, die man zu Hause vielleicht nicht vor der Haustür hat, gerade dann finde ich das super wichtig.
Ja, da haben wir, das ist ja dann jetzt auch wieder so eine Sache von uns, von der Zeitung heraus. Wir haben jetzt verschiedene Exklusivhefte, zum Beispiel so monothematische Sachen, wie jetzt zum Beispiel, ich gehe in die Berge und möchte eine Gams jagen. Mhm. Da haben wir letztes Jahr auch ein richtig schönes Exklusivheft zugemacht, wo dann die Leute wirklich auch anhand von Bildern, Videos und so weiter sich weiterbilden können. Also ich kann das auf der einen Seite natürlich dann auch mit so einer Fachzeitschrift machen, mit so monothematischen Heften oder ich gehe dann halt auch in entsprechende Seminare, Fortbildung weiter, habe vielleicht einen coolen Koch wie den Florian dann, der mir
das
halt
einfach beibringt. Sehr gutes Essen wichtig. Macht, ja, genau.
Dass ich dann halt das Fleisch nachher nicht zäh mache, ne? Allein durch einen blöden Schnitt. Ne?
Ohne Koch geht gar nicht.
Also nur erlegen bringt nichts.
Nee. Verarbeiten hinterher.
Jetzt haben wir ja schon rausgearbeitet, dass wir alle vier der Meinung sind, dass jagdliche Fortbildung wichtig ist. Jetzt gibt's natürlich auch immer irgendwie Leute, die nach der Devise verfahren, ja, dazu muss ich mich nicht fortbilden. Und mein Lieblingssatz, das haben wir aber schon immer so gemacht. Was sagt ihr denn so Leuten, Florian?
Ja, also wenn ich jetzt bei mir im Revier eine Jagd ausrichte und ich gewisse Vorstellungen habe und mir jetzt einer sagt, ja, das habe ich aber schon immer so gemacht, dann sage ich, wahnsinnig toll von dir. Bei mir nicht. Vielen Dank. Bis auf Nimmerwiedersehen. Nein, also ich sag mal, man muss wie bei allen Sachen auch einfach offen sein. Und auch ich sag mal, ich habe teilweise bis zu 70 Angestellte jetzt gehabt. Man muss auch immer offen sein, Neues zu lernen und sich immer weiterbilden, weil die Zeit bleibt nicht stehen und dementsprechend entwickeln wir uns alle weiter. Und das sollten wir halt ins Positive hin tun und nicht rückwärts oder stehen bleiben, weil, ja, wer stehen bleibt, verliert irgendwann oder ist nicht mehr mit der Zeit. Es gibt viele gute alten Sachen, definitiv. Es gibt viele Sachen, die früher gelehrt worden sind, die auch sinnvoll sind. Aber wir sind einfach weitergegangen mit der Zeit und dementsprechend gibt es da ein paar Fortschritte und die sollten wir, oder dafür sollten wir offen sein.
Absolut. Wie siehst du das? Jahrzehntelange schlechtes Tun wird heute als gute Erfahrung verkauft. Nein.
Den hat er auswendig gelernt.
Ja,
ganz
ich wollte gerade sagen, das ist
klar.
Das ist so mein Standardsatz da drauf. Das ist wirklich mein Standardsatz da drauf, weil, wie gesagt, es ist halt, ich habe es immer so gemacht, heißt nicht unbedingt, dass es sinnvoll ist. Es gibt genügend Studien, die auch zum Beispiel an so einer Tiho in Hannover gemacht werden oder unten in Wien an der BOKU, wo sich das Verhalten von Wild anders erklären lässt als das, was man vielleicht beobachtet, weil die das halt auch größer angelegt haben. Und ich sag mal, wie gesagt, so eine Weiterbildung, so eine Fortbildung in dem Moment, in dem ich anfange, mich auch mit solchen Sachen zu beschäftigen, können dann in dem Moment auch mir weiterhelfen, um ethisch auch besser zu jagen. Ne? Wenn ich mir dann so lustige Veranstaltungen anhöre von manchen, die dann im November dann am liebsten Alttiere auch noch mit freigeben wollen auf einer Drückjagd, da haben halt die Studien gezeigt, dass dem nicht so toll ist, ne? Weil das Kalb halt schon die Führung bis ins Frühjahr braucht. Da sind wir wieder bei dem Thema schlecht gemacht als gute Erfahrung verkauft. Ne?
Da gibt's ja ganz viele Themen. Also ich denke, wir hatten das ja schon in der einen oder anderen Folge mal angesprochen, zum Beispiel gerade so das Thema Wildbrethygiene. Da hat sich ja nur einfach viel, viel getan
in
der Erkenntnis. Und da denke ich auch, also das ist die Verantwortung eines jeden Jägers, sich weiterzubilden, wie ihr es auch schon gesagt habt.
Du nimmst jetzt so viel vorweg, Carsten. Ich wollte gerade schon weitermachen, nämlich wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit oder wie heißt das nochmal? Ja. Aber wie oft sollte denn so ein erfahrener Jäger überhaupt an so einer Fortbildung teilnehmen? Und wenn, machen die das dann auch überhaupt, Florian?
gut, ob die das machen oder nicht, ich bin jetzt nicht hier der Polizist, aber ich würde mal sagen, grundlegend schadet das nicht, wenn man sich irgendwie versucht, jedes Jahr dafür irgendwie 2-3 Events mal Zeit zu nehmen. Hm. Jetzt mal abgesehen vom Schießen, das sollte öfters passieren, meiner Meinung nach. Und ich finde es auch gut, wenn da Nachweise gebracht werden müssen, dass man auch mit der Waffe umgehen kann. Das wäre schon nicht schlecht, glaube ich.
Ja, ist unser Werkzeug, ne?
Genau, ist unser Werkzeug. Natürlich ist auch mal die Frage, habe ich jetzt einen ganz alt bestehenden Jäger, der bei sich im Revier auf den Ansitz geht, auch der sollte ein paar Schüsse bringen. Aber es ist halt auch mal die Frage, inwieweit oder wie lange muss jemand mit zur Drückjagd gehen, muss jede Drückjagd wahrnehmen, dann hektisch mit einer Waffe. Aber da will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das ist, glaube ich, ein sehr schmaler Grat oder dieses Thema ist relativ gefährlich. Also jeder, der sich dafür selber in der Lage fühlte, sollte das weiterhin machen können, aber sollte sich auch dementsprechend ab und zu mal ins Schießkino trauen oder halt auch ein bisschen weiterbilden.
Aber glaubst du denn, dass die Jägerschaft im Allgemeinen sich ausreichend fortbildet?
Ich würde mal behaupten, grundlegend zu wenig. Aber deswegen gibt es jetzt ja auch mehr Events, oder? Also ja, ich werde jetzt öfters gebucht, habe ich gehört. Ja,
sehr gut.
Aber Bernd, du hast schon mit dem Kopf geschüttelt. Wie siehst du das denn?
Ich denke, die intrinsische Motivation sollte von jedem Jäger eigentlich sein, dass er sich entsprechend weiterbildet. Hm. Also das ist halt einfach auch dem Wild draußen, seinem Revier etc. ist es schuldig. Da jetzt in irgendeiner Form etwas vorzuschreiben, ist natürlich eine schwierige Situation. Hm. Da muss das Angebot auch entsprechend her, das nicht überall gegeben ist. Ich meine, viele Landesjagdverbände, jetzt bei uns in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, die bieten viele Kurse an in der Richtung, auch wenn so Wild Bretthygiene oder solche Geschichten. Ist eine gute Sache, aber wie gesagt, da vorzuschreiben, finde ich immer ein bisschen schwierig. Anders sehe ich es ein bisschen beim Schießen. Also da jährlich zumindest mal das Werkzeug in die Hand zu nehmen, mit dem man da durch die Gegend läuft, das sollte schon auf jeden Fall da sein. Mehr ist besser. Hm. Wenn man dann jetzt wieder anfängt vorzuschreiben, einmal im Jahr, dann beruft man sich auf einmal im Jahr und ich meine, das macht ja auch Spaß. Ich war jetzt, vergangenes Wochenende war ich auf dem Dornsberg. Da haben wir 100 Tauben beschossen, das macht einfach einen riesen Fez. Man ist den ganzen Tag mit 5 Leuten unterwegs, lacht sich da einen ab und trotzdem trainiert man und ist froh, wenn man dann eine Taube trifft und so. Also allein diese Gemeinschaft dann auch mal zu erleben, das ist ja in dem Sinne dann kein Wettbewerb, mal ins Schießkino zu gehen, gemeinsam ein bisschen ein paar Stunden verbringen und auch dann nachher, wie gesagt, trainiert zu haben. Ne? Also man muss das einfach nicht von oben herab angehen, sondern eigentlich, wie gesagt, die intrinsische Motivation zu sagen, ich möchte mich verbessern, das wäre, denke ich, eine sinnvollere Herangehensweise daran.
Das hast du ja gesagt, also mit dem Vorschreiben bist du jetzt nicht so ganz dafür. Glaubt ihr, es gibt irgendwelche Themen, jetzt mit dem Schießen hast du ja schon gesagt, aber die nicht sinnvoll wären, dass sie eine Pflichtschulung wären? Ich sage jetzt mal zum Beispiel Anschussseminar oder sowas in der Art.
Definitiv wäre es gut, wenn man sich darin fortbildet. Ich bin kein Freund von Bürokratiemonstern, weil just in dem Moment, wo ich anfange, etwas vorzuschreiben, dann muss ich auch nachhalten, es muss kontrolliert werden. Und wenn ich dann anfange, etwas entsprechend abhängig zu machen von einem Lehrgang, von einer Prüfung oder von einem Zertifikat, dann baue ich ein Bürokratiemonster auf. Wer soll es kontrollieren? Kann ich dann meinen Jagdschein noch verlängern? Dann sind wir wieder bei dem 85-Jährigen, der halt froh ist, in seinem Revier den Bock einmal im Jahr zu schießen. Der hat 50 Jahre Erfahrung, der weiß, wie man es macht. Der hat auch seine Unterstützung, der hat seine Hilfe dabei, die Leute dann, wie gesagt, auf der einen Seite zu knechten, auf der anderen Seite dann die Kontrolle ist für mich dann das Riesenproblem dabei. Und da fängt dann an, unter Umständen die Politik wieder eine Knute zu entwickeln, wo sie uns Legalwaffenbesitzer dann wieder in irgendeiner Form schröpfen kann.
Wie siehst du das?
Ich sehe das auch als sehr schwierig, also gerade auch vor allem mit dem 85-jährigen Jäger. Man muss ja dazu sagen, sehr wahrscheinlich hat er 50 Jahre lang wirklich toll gejagt und hat uns vielleicht auch das eine oder andere mitgegeben oder sogar beigebracht. Da finde ich, da muss man auch halt, sag ich mal, 10 Grad sein lassen und muss gucken, solange er sich selber, sag ich mal, im Wald fortbewegen kann und seine Waffe gut handhaben kann, finde ich, muss man da ein bisschen unterscheiden können. Ich glaube, dann sollte man eher gucken aufs Allgemeine. Also wie gesagt, die Bürokratie bei uns in Deutschland, die ist ja sowieso relativ hoch. Also und dementsprechend sollte man da manchmal 10 Grad sein lassen. Ich glaube, wir haben andere Probleme, mit denen wir uns mehr befassen sollten, auch außerhalb der Jagd.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Altjäger gesprochen, in Anführungszeichen. Wie sieht's denn gerade bei den Jüngeren aus? Welche jagdlichen Fortbildungen sind denn deiner Meinung nach gerade für Einsteiger besonders wichtig, Florian?
Ich würde mir auf jeden Fall auch wünschen, ich als Koch oder Gastronom, würde mir auch wünschen, dass gerade die Wildbrathygiene nicht nur auf dem Blatt oder über den Beamer angesprochen wird und vor allen Dingen auch nachher vielleicht die Verarbeitung, also klar, oder zerwirken grundsätzlich. was man danach mit dem Wild machen kann. Weil ich sage mal so, ich sehe mich so ein bisschen als Botschafter, den Leuten zu zeigen, wie gut ist unser Wildfleisch. Mhm. Und das geht nur, wenn ich das richtig verarbeite. Und ich habe immer so ein gutes Beispiel. Es gibt super viele Leute, die sagen, boah, ich habe einen Sous-Vide-Stab. Aber 85% vom Wildbrett ist nicht geeignet für einen Sous-Vide-Stab. Ja. Das ist einfach Fakt. Oder es kommt vor allem auf die Garart an. Auf die Dauer, auf die Temperatur. Und ich glaube, es gibt ganz oft Leute, die sagen, boah, ich habe Wild gegessen. Das hat mir gar nicht geschmeckt. Ja. Das war lebrig im Geschmack. Ja, ja. Das hat alt geschmeckt. Und das kommt nur daher, dass derjenige, der es zubereitet, zu wenig Ahnung über das Wildfleisch hat. Ja. Und ich finde sowas zum Beispiel, finde ich auch sehr wichtig. Weil nur den Finger krumm machen und das erlegen, das ist meistens schnell gemacht. Mhm. Nur was danach kommt, das ist natürlich auch eine große Arbeit. Oder was auch davor kommt, um überhaupt ans Wild zu kommen. Diese ganze Arbeit, die Vorbereitung und die Nachbereitung, die finde ich extrem wichtig auch.
Bernd.
In den vergangenen Jahren, es hat sich schon sehr, sehr viel geändert. Wie anfangs ja gesagt, ich bin schon ein paar Jährchen dabei. Und wenn ich so an meinen Jagdscheinkurs zurückdenke, da war die Wildbretthygiene noch nicht der High-Level-Standard, wie wir das heute, also im Vergleich dazu heute. Nee,
wir kennen das auch noch so. Ja.
Da gab es dann auch noch so gute, gut gemeinte Tipps, den Dachs, was weiß ich, hier eine Woche in fließenden Bach zu legen, damit er genießbar wird. Genau.
Du musst den Bock mit Gras auswischen.
Ja, das ist mein Highlight.
Solche Geschichten. Also von daher, da hat sich schon einiges getan, denke ich. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt an den Jungjäger denkt.
Ich glaube, wir müssen hier auch unterscheiden, ne? Weil ich finde auch gerade ein Kurs, der 3 Wochen dauert, ist ja immer noch, also ich finde die Leute, die einen 3-Wochen-Kurs machen, ohne den jetzt so nahe zu treten, haben einen ganz anderen Input als die Leute, die zum Beispiel 9 Monate dabei sind.
Richtig, Jagd ist ein Handwerk.
Ja.
Und wobei es hat ein bisschen damit zu tun, bin ich damit groß geworden? Ja. Habe ich damit schon viel Berührungspunkte
richtig
gehabt oder nicht?
Absolut. Also
auch da muss man
nochmal der Punkt, ich meine, Jagd ist ein Handwerk und ich kann es nur lernen, indem ich es mit den Händen auch mache. Also wie du schon sagst, genau, auf dem Bildschirm irgendwie zu sehen, ist eine schwierige Geschichte. Also ich fände vielleicht als Idee so ein Mentorenjahr nach zu einer 3-Wochen-Schulung im Endeffekt, dass man sagt, okay, ich habe dann meinen Mentor, der mir ein Jahr dann halt auch mal zeigt, wie ich...
Lehrprinz.
Früher war es der Lehrprinz, ja. Das war allerdings Voraussetzung. Jetzt bei uns in der Region war der Lehrprinz vorgeschrieben, früher noch. Man musste den haben, ist ein Jahr mit dem losgegangen. Das war dann in dem Fall der Pächter damals, mit dem ich oder mein Vater, mit dem er zusammen auf Yacht gegangen ist. Hm. Und der musste dann auch dafür unterschreiben, dass wir Hochsitzbau, aufbrechen und so.
Genau, wie ein Praktikumsfest, ne? Klar, ja, während der Ausbildung hatte ich auch.
Das ist eine schöne Idee. Das könnte man vielleicht jetzt auch für Jagdschulen im Nachhinein mal einführen oder vielleicht auch im Vorfeld. Wäre eine Idee, fände ich ganz interessant. Aber nichtsdestotrotz, und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir heute eigentlich haben, ich glaube, dass das Wichtigste ist einfach auch der Umgang mit Waffen. Hm. Also das ist einfach ein gefährliches Gerät, wenn es geladen ist. Ansonsten ist es halt nur Holz und Stahl. Aber wenn ich mit so einem Ding durch die Gegend laufe und ich habe da Murmeln drin, dann sollte ich wissen, was ich tue. Mhm. Und wenn ich dann halt nur ein paar Stunden auf dem Schießstand verbracht habe und dann auch noch mit 2 Disziplinen, sprich einmal mit Büchse, mit Kugel und einmal mit Flinte, das ist eigentlich relativ wenig, was ich da an Zeit verbringe. Und das sind so Sachen, da würde ich mir eigentlich wünschen, dass die Leute ein bisschen mehr sich für Anleitung holen, dass man da einfach sicherer ist mit der ganzen Geschichte. Ne? Also für mich das beste Beispiel, das hatten wir jetzt vor einer nicht allzu langer Zeit, waren wir in einem Schießkino relativ neu, keine 6 Monate alt. Und wenn man da mal so über den Boden guckt und sieht, wie viele Kugeln da drin gesteckt haben, da weiß man, was in so einem Schießkino abgeht. Ne? Waffenhandhabung ist es A und O.
Ja,
ne? Lieber mehr investieren in eine gute Ausbildung, in ordentliches Training, als sich jetzt das neueste Vorsatzgerät zu kaufen. Ich kann mir die Skills nicht kaufen, die muss ich mir erarbeiten. Da sind wir wieder bei dem Punkt Handwerk. Ne?
Ja.
Also jetzt haben wir ja schon gesagt, Fortbildung ist wichtig, sind wir alle der Meinung. Jetzt das Angebot ist ja, sagen wir mal, durchwachsen, würde ich sagen, mal so, mal so. Wo würdet ihr denn die Verantwortung für ein ausreichendes Angebot sehen? Würdet ihr das eher bei den Verbänden sehen oder bei privaten Anbietern? Oder muss es ein Mix sein? Oder müssen die Verbände da mehr Gas geben? Oder wie seht ihr das denn, Florian?
Also ich kann jetzt erstmal nur von mir sprechen. Also die Kochkurse, die kann ich am nächsten Jahr anbieten, weil dann ist meine neue Kochschule fertig.
Sehr gut,
aber
sehr gut.
Oh, ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Mischung aus beidem. Es ist schwierig, jetzt irgendeinem zu sagen, wer ist dafür verantwortlich. Ich sag mal, wir als Community sind, glaube ich, verantwortlich dafür, wie wir als Jäger gesehen werden und wie wir in Zukunft dastehen. Also alle was für machen. Und ich glaube, das würde viel besser funktionieren, wenn wir einfach gegenseitig uns da ein bisschen unterstützen.
Mhm. Das Problem ist wenn du versuchst, den Verbänden in irgendeiner Form den schwarzen Peter, sagen wir jetzt mal so, zuzuschieben, dann würde ich sagen, ist der falsche Ansprechpartner, weil auch die Landesjagdverbände sind Vereine. Also ich finde diese Mischung von Privatanbietern, von den Landesjagdverbänden und so, finde ich eigentlich ganz gut, weil auch dann kommen Ideen auf, ob das jetzt die Wildbrettverarbeitung ist oder und so weiter. Es ist eine entsprechende wirtschaftliche Leistung, die dann da auch erbracht wird, wo ich dann auch Unternehmen gründen kann. Also von daher, ich würde nicht versuchen, das irgendwie in einem Korsett drüber zu stülpen. Ich würde versuchen, das offen, so offen wie möglich zu lassen. Und dann bestimmt ja auch der Markt irgendwo die Nachfrage, wo die Interessen sind, wo die Trends auch hingehen. Ne? Also wie gesagt, Andreas Bach, der hat seine Skischule, seine Jagdschule, der hat bei uns die Seminare. Der hat damit zu genug zu tun. Das ist ein Unternehmer und es ist nachgefragt. Und wenn das nicht so wäre, hätte der die Skischule nicht. Hm. Na, der Florian gründet seine Kochschule. Wenn da keine Leute hinkommen, ist sie in 3 Jahren wieder dicht. Ich hoffe es nicht, aber es könnte sein, wenn die Nachfrage nicht ist. Aber ist die Nachfrage gut, kannst du da super von leben. Also von daher, wie gesagt, da sollte der Markt das eigentlich von sich selbst regeln und nicht irgendwie von oben herunter gedrückt werden.
Sonst also ich muss mehr Fisch machen. Bevor ich zumache, mache ich noch mehr Fisch.
Ja, das lassen wir mal.
Ich finde ganz wichtig, diesen Freiheitsgedanken, den sollten wir einfach mehr verinnerlichen. Ne? Also nicht immer von oben mit dem Daumen drauf zeigen und so weiter, sondern oder drauf drücken, sondern halt, wie gesagt, einfach die Leute mal machen lassen. Ne? Entweder sehen sie das und wenn einer keinen Bock da drauf hat, dann werde ich den auch nie dazu kriegen, dass der sagt, ich nehme da dran teil. Oder der sitzt da drin, sitzt seine Zeit ab, dreht sich um und geht und dem ist das sowieso egal. Dann muss das Interesse da sein und erst dann setze ich mich damit auseinander.
Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, der Großteil von der Community macht das als Hobby oder als Passion.
Ja, ja.
Und das sollte es auch bleiben.
Ja, definitiv. Ich finde allerdings auf der anderen Seite, ich meine, wenn ein Angebot da ist, dann sollte man das auf jeden Fall nutzen. Wir fahren so viel durch die Republik, um zum Beispiel auf Jagden zu gehen. Der eine von Bayern nach Schleswig-Holstein, der nächste von Brandenburg nach NRW oder umgekehrt. Ich finde, dass man dann dieses Angebot, was dann auch vor Ort ist, es gibt ja auch genug Leute, die sich darüber beschweren und sagen, ja, aber wir haben ja nichts. Wenn ich in der Lage bin, für eine Jagd, für eine Drückjagd, irgendwie 500 Kilometer durch die Republik zu fahren, dann finde ich, sollte ich auch in der Lage sein, zum Beispiel immer ins Kino zu fahren, was vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stunden entfernt ist.
Wenn dein Interesse groß genug ist, dann machst du das.
Ja, das intrinsisch. Wir haben es ja schon mal, ne, du hast das ja schon mal gesagt, aber ich finde, das ist total wichtig und das sollte einfach auch jeder sich selber auf die Fahne schreiben. Und wenn ihr jetzt gerade so, wo wir jetzt so hier so schön zusammen sind, wie würdet ihr denn nach passenden Ausbildungen und Fortbildungen suchen?
Ist bei mir ganz einfach.
Bei dir ist ganz einfach?
Ja, ich nehme ein Seminarheft von uns raus und sage, geil, mache ich das. Also ist relativ einfach. Nein, ich bin ja auch Mitglied im Landesjagdverband. Da sind ja auch dann in unserem Magazin. Jagd und Jäger, in dem Magazin, sind vorne immer die entsprechenden Angebote drin. Wie gesagt, bei uns beim Parei Verlag, wir haben eine riesen Palette an Angeboten. Wir haben auch das entsprechend in der Republik rundherum. Also da kann auch jeder irgendwo in seiner Nähe was finden. Das wären so für mich die ersten 2 Anlaufpunkte und dann natürlich von Hörensagen. Ne? Wenn ich einen coolen Koch irgendwo empfohlen kriege von einem Mitjäger, weil er gesagt hat, ich war beim Florian und habe nicht nur Fische filetieren gelernt, sondern auch den Hirsch zu zerlegen und den ordentlich zuzubereiten. In dem Moment sage ich, ja, geile Veranstaltung, fahre ich hin. Gucke ich mir selbst mal an. Ne? Also ich denke mal, das ist eine ganz große Portion Hörensagen halt. Ne? Mund-zu-Mund-Propaganda.
Oder Social Media, Florian?
Geht natürlich auch. Also gar keine Frage. Naja, klar, Internet gibt's auch.
Internet auf jeden Fall. Bist du auch so jemand, der so sehr eher dich nach dem Landesjagdverband richtet? Oder würdest du, wenn du persönlich nach einer Fortbildung suchst, würdest du eher gucken, was das Social Media so hergibt? Oder würdest du eher dich nach dem Landesjagdverband richten? Oder würdest du Google anschmeißen?
Ich sag mal, grundsätzlich ist das lustig, weil heutzutage Zeitungen liest man nicht mehr so viel. Hat man meistens in einer App. Aber tatsächlich so die Jagdmagazine, die blättert man ja dann trotzdem irgendwie gerne durch und liest die. Also ich finde, da ist das schon noch schön, auch was in den Händen zu halten und nicht nur den Bildschirm. Ich glaube, ich würde da tatsächlich eher noch zu dem Gedruckten tendieren als zu dem Online. Wobei, ich sag mal, wenn das eine nicht ausreicht, das andere hat man immer in der Hosentasche, das Handy, dann zückt man das und guckt man nach. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, glaube ich. Also da kann keiner sagen, ich habe nichts gefunden. Das war dann eher Faulheit oder eine doofe Ausrede.
Ja, es gibt ja auch genug Leute, die sich so engagieren und auch vielleicht über so ein privates Engagement im Prinzip dann auch eine Fortbildung buchen oder anbieten. Und zwar zum Beispiel auch auf dem Dornsberg. Ich weiß gar nicht, von Köln sind das, glaube ich, 600 Kilometer oder so. Mhm. Und das war mega. Ich wäre so alleine nie hingefahren, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich sag mal so, bei solchen Sachen wie Landesjagdverband oder auch jetzt bei uns im Verlag, da stehen ja Leute hinter, es soll ja auch entsprechend Geld verdient werden. Ja. Logisch, ne? Mhm. Also das heißt, du musst ja schon eine entsprechende Qualität bringen an Personen, die da vorne stehen, die müssen was können, die müssen den Leuten das vermitteln können. Wenn ich jetzt bei Social Media irgendwie was empfohlen kriege, ich weiß nicht, wer dahinter hängt.
Okay.
Ne? Und das kann ein selbsternannter, wie viele Blender gibt's da, die da draußen rumlaufen, sich selbst auf die Schulter hauen und nachher schmeckt's wie Kraut und Rüben oder er kann es überhaupt nicht. Wenn ich jetzt natürlich auf sowas zurückgreife, wie jetzt, wie gesagt, Landesjagdverband, die können sich das nicht erlauben. Beziehungsweise, selbst wenn sie es dann mal starten, in der Form, wir würden jetzt bei uns im Verlag hingehen und würden einen neuen Schießtrainer holen und auf einmal melden die ersten 5 Kurse, oh, der geht gar nicht. Dann wirst du den nicht mehr weiter beschäftigen. Also du wirst nur gute Leute da finden und du wirst auch nur dann entsprechend auch Geld damit verdienen in dem Moment, wo du dann auch deine Leistung ablieferst. Ne?
Das gilt aber auch nicht nur für die Verbände, sondern auch für die privaten Anbieter. Die können sich das eigentlich auch nicht erlauben.
Wir sind ja privat. Klar, ne? Also in dem Sinne, also ein Landesjagdverband genauso, der kann sich das nicht erlauben, da Leute, Referenten hinzustellen, die nichts drauf haben. Das merken wir Jäger ja Gott sei Dank relativ schnell, weil wir ja von allem gute Ahnung haben.
Ja. Fünf Jäger, 8 Meinungen.
Genau, gerade wenn es ums Kaliber geht.
Und nee, das ist die Frage nach der wahren Religion, da sind wir durch, das machen wir hier nicht.
Ja, genau. Gut, also wir zum Beispiel veranstalten ja auch Fortbildungskurse und da haben wir wirklich sehr, sehr coole Sachen schon gesehen und auch teilgenommen von anderen Anbietern und so weiter. Was war denn die coolste Fortbildung im Jagdbereich, an der ihr jemals teilgenommen habt?
Ja, natürlich heute.
Hallo? Abgesehen von heute.
Ach so.
Also von meiner Seite her kann ich nur sagen, vom Anderl das Fangschusstraining, das ist mir noch relativ frisch im Kopf. Pistole ist, wir haben als Jäger Anrecht auf 2 Pistolen oder 2 Kurzwaffen. Und damit umzugehen ist echt schwierig, ne? Wenn ich mir das labberige Handgelenk angucke, wie schnell ich da mal in irgendeiner Form das entsprechend in mal nach links, mal nach rechts halte. Bei einem Gewehr ist es ein bisschen einfacher und da hat man relativ schnell beim anderen gemerkt, wie wenig Qualität man selber hat beim Kurzwaffenschießen. Also ich habe da eine völlig falsche Waffe. Das hat er mir dann auch, ja, so straight wie er halt ist, auch direkt ins Gesicht gesagt, das Ding funktioniert so nicht und da hast du echt viel mitgenommen und hast dann wirklich gelernt. Und ich meine, das Problem gerade beim Fangschuss dann in dem Moment, selten an der Straße bist du alleine und nicht unter Beobachtung. Und wenn es dann halt doof läuft und du mit dem Ding nicht zurechtkommst, ne, das gibt ja dann auch wieder ein Bild nach außen hin ab. Ne? Ja. Der Unfallteilnehmer ist zumindest mit dabei, unter Umständen ist die Polizei dabei, da stehen vielleicht noch ein paar Leute dabei. Da sollte man wissen, was man tut. Ob man überhaupt dann eine Kurzwaffe nimmt oder nicht, doch lieber das Messer. Und das waren halt so Themen, die wir da mit dem anderen gemacht haben. Also das war für mich eines der beeindruckendsten Seminare bis jetzt, muss ich sagen. Also vor allem, weil man, wie gesagt, halt auch mal ganz übelst die Grenze gezeigt gekriegt hat, was man halt alles nicht kann.
Bei dir?
Ich finde auch Anschussseminar sehr gut. Das spart viel Zeit. Definitiv. Und vor allen Dingen, man wundert sich, was alles passieren kann.
Absolut.
Und ja, aber grundsätzlich, man muss einfach mehr Zeit haben, dann macht man noch mehr.
Du hast das vorhin schon so schön gesagt, Florian, wir sind ja dafür verantwortlich, wie wir uns auch nach außen repräsentieren. Und ich glaube, wir alle haben so ein bisschen das Gefühl, dass es ein schwindendes Verständnis für die Natur gibt. Hast du das Gefühl oder sollte gerade der Umgang von Jägern und Jägerinnen mit der Öffentlichkeit auch ein Teil oder ein Thema werden für Fortbildung oder sollte die den Fortbildungsbereich überhaupt beeinflussen?
Ja, also das finde ich auf jeden Fall. Also das sollten wir schon machen, weil ich sag mal, ich kenne auch wirklich keinen, den ich nicht irgendwie schon mal was vorgesetzt habe, sei es jetzt mal, ob es Wildfleisch war oder auch grundsätzlich irgendwelche Kräuter oder sonstiges aus der Natur, der danach gesagt hat, boah, schmeckt mir gar nicht.
Okay.
Man muss den erstmal bewusst machen, wie wenig Ahnung die eigentlich haben.
Also wie macht man das am besten?
Ja, lecker. Einfach lecker und gut.
Sehr gut.
Und sehr überzeugend rüberbringen. Ja, im Zweifelsfall sich einfach mal irgendwie was Besonderes überlegen, wie man es halt auch einem näher bringen kann.
Über den Magen geht immer.
Ja, Liebe geht durch den
genau,
Magen.
Genau, das ist so. Ja, das ist wirklich so. So sieht das aus.
Und wenn man jetzt mal abgesehen vom Kochen, Bernd, was glaubst du, was gibt's dann oder von Wildbrettverarbeitung, was gibt's denn noch für Themen, die gerade an Jäger gerichtet werden sollten, wenn es vielleicht auch um den Umgang mit der Öffentlichkeit geht?
Also für mich gehört diese Ausbildung bezüglich des Umgangs mit der Öffentlichkeit eigentlich schon in den Jagdschein mit hinein. Mhm. Weil jeder hat mittlerweile eine Kamera in der Hosentasche als Handy. Ja. Es werden ganz schnell Bilder gemacht und so einen grausam zugerichteten Fuchs brauche ich nicht irgendwo bei Facebook oder bei TikTok oder bei Instagram zu teilen. Da sollte eine Ausbildung hinkommen. Ästhetisch schöne Bilder zu machen. Ich kann mein Wild erlegen, gar keine Frage, aber das muss nicht dann der aufgeplatzte Fuchs sein. Dieses Bewusstsein einfach den Leuten auch in der Ausbildung zu schaffen, dass das ein Bild nach außen natürlich auch der Jägerschaft prägt. Genauso auch der Umgang mit Personen in deinem eigenen Revier. Natürlich ist das total nervig, wenn du da sitzt und dann kommt dann der fünfte Wanderer vorbei. Ist
Jogger
immer noch, oder Jogger.
Mountainbiker.
Oder, richtig. Es ist eben immer noch kein Grund, aus der Buchse zu fahren und die Leute anzuschreien. Das ist das Bild, was du nach draußen gibst. Wenn ich versuche, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und draußen mit denen vernünftig zu argumentieren und wir haben gute Gründe, wir haben viel Wissen und wir können mit den Leuten gut reden, dann ist das eine Sache, denke ich, gerade die Rhetorik.
Wir sollten mit den Leuten gut reden.
Wir sollten,
aber,
richtig.
Aber wenn du es in den Jagdschein integrierst, auch in Form von Pflichtschulung.
Das wäre für mich auch eine Pflichtschulung, definitiv. So. Nein. Wie gesagt, also ich sag mal, in dem Moment zumindest das Bewusstsein zu schaffen dafür, was ich da gerade mache. Ich glaube, viele können sich das gar nicht vorstellen. Vor allem auch, und da haben wir ja in den letzten Jahren auch immer wieder Beispiele gesehen, just in dem Moment, wo mein Bild oder mein Video, mein Device verlässt, habe ich keine Kontrolle mehr, wer das bekommt. Und das ist auch so ein Bewusstsein, was ich schaffen muss. Wie wird's in verschiedenen Gruppen, und es gibt unsere Jagdgegner, wie kann das negativ für mich ausgelegt werden, das, was ich da gerade fotografiert habe oder gefilmt habe? Und dann sollte ich mir wirklich überlegen, schicke ich sowas weiter? Auch wenn es der gute, vermeintlich gute Freund ist, der noch irgendwie aus 10 Jahren vorher eine Rechnung offen hat oder so, der schickt es dann entsprechend weiter und rumsbums bin ich in einem Shitstorm gelandet, wo ich gar nicht mehr weiß, warum. Ja, und dieses Bewusstsein, denke ich, ist ganz wichtig. Und das ist sowas, das muss man einfach den Leuten auch in einem Jagdscheinkurs vermitteln. Jeder hat die Freude über ein erlegtes Stück, gar keine Frage. Aber wie teile ich diese Freude und vor allem, wie fotografiere oder filme ich sowas?
Muss ich das mit dem erlegten Stück überhaupt machen?
Ja,
das
Bingo.
Und Frage, mit wem?
Mit wem und wie?
In welcher Form?
Ja, genau.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, eine Frage hätten wir noch. Was ist denn eure nächste Fortbildung als Teilnehmer beziehungsweise als Referent?
Hoho.
Nachdem es ja wichtig ist.
Ja.
Okay.
Ja. Ich war jetzt zuletzt auf dem Gear-Tester-Festival, da durfte ich jeden Tag antreten und ein bisschen reden und weiß, dass ich nächstes Jahr auf der Jagd und Hund sein darf und
dann sehen wir uns
da,
auf jeden Fall.
Genau, ja,
auf
da ein bisschen kochen darf auf der Bühne und danach auch noch einen Kurs gebe. Ansonsten ist der nächste Kurs, den ich betreibe, erstmal meinen Mitarbeitern weiter das leckere Essen beibringen.
Sehr gut.
Bei dir? Ja, bei mir verschiedenste Sachen. Ich mache eigentlich jeden Montag und jeden Dienstag entsprechende Fortbildung. Ich habe 2 Bläsergruppen unter mir, also als Hornmeister. Einmal in der Stimmung B und in der Stimmung S und jede Probe ist bei mir ein Seminar, wo jeder was lernen muss.
Ja, dann habe ich jeden Tag ein Seminar.
Ja, genau.
Nein, da organisieren wir auch für nächstes Jahr für 4 Gruppen oder sind wir dran, eine Weiterbildung über ein Wochenende zu organisieren. Auch als Referent bin ich da unterwegs. Und was natürlich bei uns im Mai immer stattfindet, ich mache jetzt seit 5 Jahren bei uns im Kreis mit einem richtig coolen Team als stellvertretender Hundeobmann bei uns im Kreis, mache ich da die Hundeausbildung. Also das steht auf jeden Fall schon an. Das weiß ich definitiv und ja.
Sehr schön.
Kochen, Jagdhorn, Hundeausbildung. Ich finde, wie wahnsinnig komplex ist bitte dieses Thema.
Ja, also ich denke auch. Also wir haben heute echt wieder eine gute Diskussion gehabt, findest du, Vicky?
Ja, fand ich auch.
Vor allem ein passendes Thema für den Event, auf dem wir heute sind.
Ja.
Also auf alle Fälle. Und ich sag mal, ich freue mich jetzt auf alle Fälle schon aufs Essen von Florian.
Ich glaube, wir freuen uns alle. Wir freuen uns alle. Und Carsten, wir werden jetzt auch gleich nochmal einen Keilernadel schießen.
Ja. Ihr müsst und wir sind dabei.
Genau. Es gibt Zeugen in Farbe und bunt. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei unseren beiden Gästen, bei Florian und Bernd. Schön, dass ihr dabei wart.
Vielen Dank.
Und natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gerne weiter dabei, wenn es heißt Jagd und Hund, der Podcast. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein kräftiges Weidmannsheil.
Und allseits guten Anblick. Macht's
vielen
gut.
Vielen Dank. Tschö.
Vielen Dank und auf Wiedersehen und viel Weidmannsheil.
Ja, vielen Dank und Weidmannsheil.